Matthias, wenn man deine Bücher liest, denkt man, die Welt ist einfach super. Also da kommen diese Intrigen nicht vor, da kommen diese dunklen, schwarzen Seiten des Lebens nicht vor. Ich kenne die alle, ja, ich weiß das, aber das ist nicht meine Vorstellung, wie das Leben funktionieren sollte. Ich möchte zeigen, dass wir mit diesen positiven Botschaften, wann funktioniert Kooperation, was brauche ich, um Vertrauen zu bilden, welche Rolle spielt das Elternhaus, welche Rolle spielen Führungskräfte, dass die Leute sagen, wow, echt, so können wir echt besser zusammenleben und auch erfolgreicher zusammenleben. Über die letzten Jahre hat sich das Nullsummendenken verstärkt durchgesetzt. Was immer ich bekomme, wird dir weggenommen. Wir haben eindeutig gefunden an der Hand der Leute, Peitsche hilft besser als Zuckerbrot.
Eigentlich wissen wir alle, gemeinsam erreichen wir mehr als allein. Ohne Kooperation gäbe es kein Unternehmen, keine Wissenschaft, keine Innovation und wahrscheinlich auch keine funktionierende Gesellschaft. Und trotzdem erleben wir gerade oft das Gegenteil. Weniger Vertrauen, mehr Gegeneinander und immer häufiger das Gefühl, wenn der andere gewinnt, verliere automatisch ich. Warum fällt uns Zusammenarbeit eigentlich so schwer? Was braucht es, damit Kooperation gelingt? Und warum spielt Vertrauen dabei eigentlich so eine große Rolle? Antworten hat Professor Dr. Matthias Sutter. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensökonomik und erforscht seit Jahren, warum Menschen kooperieren oder eben auch nicht. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn. Wir sprechen darüber, warum Kooperation aktuell oft scheitert, welche Rolle Führungskräfte dabei spielen, wie Vertrauen entsteht und warum manchmal tatsächlich eher die Peitsche wirkt als das Zuckerbrot. Es ist ein Gespräch darüber geworden, wie wir wieder besser zusammenarbeiten können. Im Unternehmen, in Beziehungen und auch als Gesellschaft. Hier kommt Matthias Sutter.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Matthias, du hattest gerade noch hier ein Seminar an der Uni Köln. Was war das Thema dieses Seminars?
Das ist ein Doktorandenkurs, experimentelle Ökonomie mit ausgewählten Themen, die ich da behandle. Feldexperimente in Unternehmen, wie entwickelt sich Kooperation und Vertrauen bei Kindern und Jugendlichen. Und am Schluss haben wir etwas über die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen gesprochen.
Was war das Ergebnis?
Ja, die gibt's und es gibt ein paar Gründe dafür und vor allem ganz entscheidend zum letzten Punkt, es gibt nicht den einen Grund, das ist ganz wichtig. Die Politik tut ja immer, jetzt mache ich so ein Transparenzgesetz und dann mache ich ein Gleichstellungsgesetz und dann ist das Problem gelöst. Ganz so einfach ist es nicht, die Realität ist viel komplexer.
Und hast du die Zuversicht, dass wir es in den nächsten 2-3 Jahren schaffen, da irgendwie anzugleichen, Frau-Mann-Gehalt, oder glaubst du, weil das eben so komplex ist, dass das jetzt eben nicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren erledigt sein wird?
Also ich bin ganz sicher, dass es nicht erledigt sein wird. So bedauerlich das tatsächlich ist, weil man sich schon fragt, woher viele der Unterschiede kommen und warum die auch sein müssen. Aber richtig ist, dass die historischen Daten sagen, dass die letzten Jahre der Unterschied im Wesentlichen gleich blieb und die Unterschiede, wenn überhaupt, minimal schrumpfen. Ja, okay, tun sie noch minimal. Aber selbst wenn wir das prognostizieren, würde es Jahrzehnte noch dauern, bis wir den schließen. Und es gibt da einen ganz interessanten, du hast also provokanten Beitrag in einer unserer renommiertesten Zeitschriften, der vor 3 Jahren geschlossen hat. Möglicherweise haben wir den Peak der Gleichheit gerade schon erreicht. Und das fand ich eine sehr interessante Aussage. Die Idee war, es könnte sich mit unseren gesellschaftlichen Entwicklungen auch wieder hin zu eher traditionelleren Rollenbildern und damit natürlich auch praktisch mehr Inkompatibilität zwischen Beruf und Familie bedingend, könnten wir die besten Zeiten jetzt hinter uns haben. Und also das hoffen wir natürlich alle nicht, das ist auch nicht die politische Intention, ganz im Gegenteil. Aber allein diesen Gedanken, glaube ich, hätte man vor 10 Jahren sich nicht mal gewagt auszudrücken. Und insofern ist das eigentlich ein Weckruf, würde ich sagen, dass man da noch genauer hinschauen muss insgesamt. Aber in der Diskussion scheint es mir so ganz besonders wichtig, dass es keine Denk- und Sprechverbote geben darf. Also es gibt nicht diesen einen weißen alten Mann, der durch Diskriminierung alles fürchterlich versaut und diese Unterschiede verursacht. Es gibt auch nicht diese eine Frau, die schuld ist, dass sie nicht selber verhandelt und besser mehr für sich verlangt. Überhaupt nicht. Das ist ein ganz großes Geflecht von sozialen Normen, von institutionellen Regeln, auch von persönlichen Vorlieben, die sich nachweislich zwischen Männern und Frauen tatsächlich unterscheiden. Und daher kommen ein großer Teil der Gehaltsunterschiede. Und das ist ein sehr, sehr komplexes Problem. Und ich finde immer, die politischen Reaktionen zum Equal Pay Day Tag sind höchst unterkomplex.
Ja, man versucht ja heutzutage, die
Themen, die Herausforderungen, die wir haben, ja so einfach wie möglich irgendwie zu vermitteln. Ne? Man versucht innerhalb von 30 Sekunden auf TikTok irgendwas zu erklären. Aber auch das Thema, es ist eben komplexer, als es vielleicht den Anschein mag. Du hast gesagt, es sind Doktoranden. Wie alt sind die dann ungefähr so im Schnitt?
Mitte 20, maximal Ende 20, so in der Größenordnung.
Und ich kam ja auch rein, da hast du noch mit einer gesprochen, mit einer Teilnehmerin. Was bewegt aktuell diesen Menschen? Was kriegst du mit, wenn du mit denen sprichst? Wie denken die oder was ist da gerade bei denen los?
Also die ganz heißen Themen sind im Moment, wohin geht die Forschung jetzt mit Artificial Intelligence? Also total spannende Frage. Braucht es mich als Forscher überhaupt noch in wenigen Jahren oder schreibt ChatGPT dann die Aufsätze selber? Es gibt halt AI-Tools, denen musst du einen Link geben, wo er Daten findet, das Tool, oder er oder sie oder es, die Daten findet, das Tool. Und dann sagst du ihm noch, ach, schau doch mal auf die Forschungsfrage hin und dann schreibt er das Ding im Wesentlichen einen Report darüber. Jetzt, das ist nicht so, wie vielleicht als Mensch man das machen würde, aber natürlich, das ist ein Wahnsinn, was die tatsächlich können heutzutage. Und das ist so die negative Seite der ganzen Geschichte, dass die Leute sagen, naja, wozu brauchst du mich nicht? Dasselbe gilt fürs Unterrichten gleichzeitig auch. Aber dann gibt es auch diese Kehrseite der Medaille und das ist ganz interessant, wenn man sieht, was beschäftigt die Leute für ihre Dissertationsideen und Projekte, die sie haben. Heutzutage kannst du total spannende Sachen machen mit AI. Mhm. Und nur weil es die tatsächlich gibt, und das ist auch total faszinierend. Also zum Beispiel habe ich gesagt, schau, ich würde gerne untersuchen, so in praktisch in so Projekten für Inkubatoren, also Ideen, zum Beispiel studentische Ideen, die eine Firma aufmachen wollen und ein Startup gründen wollen, irgendwie, gibt es ja heute häufig menschliche Coaches, also im Sinne von, dass dir jemand sagt, der ein bisschen Erfahrung hat schon und dann, dass du mit Investoren umgehen kannst, irgendwie sagt er, sagt sie in diesem Fall, sagt sie, ich würde gerne untersuchen, kann ich diese menschlichen Coaches auch durch AI ersetzen? Aber nicht, dass ich die menschlichen Coaches überflüssig mache, überhaupt nicht, sondern dass ich durch AI das gleich gut machen kann, dass ich noch mehr Leute unterstützen und fördern kann, beispielsweise tatsächlich. Und damit Startup-Ideen noch besser unterstützen und auch Risikokapital im besten aller Fälle einwerben kann damit. Also das ist so eine ganz interessante Sache. Andere Sachen, die die Leute beschäftigen, sind wie, also zum Beispiel im Arbeitsmarkt, wir haben ja immer mehr Firmen, die über AIs ihre Bewerbungen scannen, logischerweise, sehr logisch, nicht? Und da die Algorithmen auch dann Empfehlungen oder so irgendwie abgeben. Und da ist interessant, wie Menschen damit umgehen. Also dazu gibt es spannende Forschungsfragen. Traue ich der oder glaube ich, dass ich schon noch eigentlich noch besser als HR-Chef das beurteilen kann? Passt die Chemie, passt sie nicht? Also wie geht man am effizientesten auch um mit diesen Unterstützungen, die uns die Artificial Intelligence Tools geben können? Auch das ist eine spannende Frage, also diese Interaktion Mensch und Maschine, um es kurz zusammenzufassen. Auch das interessiert die Leute wahnsinnig sehr. Und dann in dem Bereich, das sind so also junge Volkswirtinnen und Volkswirte, die interessiert sehr das Thema, das darum habe ich es am Schluss ja aufgenommen im Kurs, Gender Pay Gaps, das interessiert die. Ja, wir wollen Gleichberechtigung haben, klarerweise, das ist ganz eine wichtige Frage, die dabei immer wieder aufkommt.
Ja. Also Forschung wird nicht langweilig in den nächsten Jahren?
Nee, in keiner Weise, aber das war es eigentlich nie. Ich glaube, die Herausforderung besteht immer darin, jede Zeit hat so ihre ganz neuen Dinge. Also zum Beispiel, ich selber habe Ende der 90er Jahre promoviert, da war die Währungsunion das große Ding. Ja, was entscheidet über Währungsunion und Fiskalpolitik und wie mache ich diese Sanktionen bei übermäßigen Defiziten? Das war damals so, wow, eine ganz neue Welt. Und ich habe halt über das damals meine Dissertation zum großen Teil geschrieben. Und das ist gut. Also die gehen mit der Zeit, haben diese spannenden Themen und machen das Beste draus und das ist lässig.
Ja. Ein Thema, womit du dich jetzt intensiv beschäftigt hast in der Forschung, ist Kooperation. In der Wirtschaft und der Gesellschaft sagen wir ja auch immer, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen mehr in die Kooperation gehen. Jetzt lass uns mal das Pferd von vorne aufzäumen. Ja? Was ist eigentlich Kooperation? Was verstehen wir darunter im Alltag?
Sehr gut. Lass mich das an einer chinesischen Parabel illustrieren, die der Martin Koch und ich, mit dem ich dieses Buch geschrieben habe, ganz gern verwenden, in unserer Lehre immer verwendet haben. Kurz gerafft geht die Parabel so. Es gibt ein junges Paar, das heiraten möchte, aber nicht sehr viele Mittel hat, aber sich denkt, wir wollen trotzdem viele Menschen einladen und jetzt bitten wir halt alle unsere Gäste, dass sie, damit wir alle gemeinsam feiern können, eine Flasche Wein mitbringen. Zur damaligen Zeit waren wir noch nicht so heikel. Diese Flaschen Wein hat man in ein großes Fass geschüttet, also gemischt, wenn man, jeder Weinliebhaber hat da, dem stellt es die Haare auf. Aber wie auch immer, also so geht es los. Die Leute kommen, füllen ihre Flasche Wein in das große Fass hinein, die Kellner laufen herum irgendwie, schenken ein und soll losgehen mit dem Toast auf das Brautpaar und jeder nimmt einen Schluck und stellt fest, es ist pures Wasser. Die Moral der Geschichte, jeder hat sich gedacht, heute will ich mal auf Kosten anderer feiern und die eine Flasche Wasser, die ich ins Fass hineinschütte, die werden sie ja nicht merken, weil der Rest ist ja dann Wein insgesamt. Also Kooperation ist etwas, wo ich Kosten dafür aufbringen muss, dass ich selber etwas zu einer Gruppe beitrage. Das ist die Flasche Wein jetzt in diesem konkreten Fall. Ich kann mir die Kosten ersparen, das ist die Flasche Wasser. Bei Teamwork wissen wir das, ganz häufig ist der Fall, ja, Ärmel hochkrempeln, Schweiß, Blut und Tränen, könnte man jetzt noch schlimmer sagen, sind dazu da, dass wir als Team gemeinsam etwas erreichen können, aber individuell ist das kostspielig, wie wir sagen. Aber wenn jeder was beiträgt, haben wir alle zusammen das schöne Fest, das ist die Parabel oder einen Teamerfolg, wir haben etwas geschafft, was wir alleine nicht schaffen würden können. Also Kooperation ist etwas, wo es einen Zwiespalt gibt zwischen meinen eigenen ganz engen Interessen. Ich würde mal lieber diese Kosten des Beitrags sparen. Aber wenn ich das tue, kann ich ein Ziel mit einer Gruppe gemeinsam etwas wirklich erfolgreich zu erreichen, was man selber nicht alleine schafft, das ist wichtig jetzt hier, um das dann tatsächlich hinzubekommen. Und diese Spannung, dieses Spannungsfeld ist etwas, was die Frage aufwirft und die beschäftigt uns seit, die Menschheit seit immer und uns wissenschaftlich seit 20 Jahren ist. Was sind die Bedingungen, von denen wir wissen, dass Kooperation besser funktionieren kann, weil wir alle in Summe davon profitieren könnten?
Wir kommen gleich auf die Bedingungen, was gute Kooperation ausmacht. Lass uns nochmal kurz nur am Anfang bleiben. Heißt das, dass es am Ende, weil oft heißt ja, lass uns zusammenarbeiten, weil dann entsteht eine Win-Win-Situation. Du hast etwas davon, ich habe etwas davon. Ist das immer so gegeben bei einer Kooperation oder kann es auch sein, dass jeder etwas dazu beiträgt, für ein anderes Gut quasi, also für einen anderen Mehrwert. Also, dass wir jetzt beide zusammen kooperieren, aber damit es anderen besser geht. Ich habe sehr viel investiert. Also, verstehst du, was ich meine? Also, muss es immer in der Kooperation für uns beide dann einen Vorteil ergeben oder können wir auch etwas für eine andere Partei in dem Sinne was machen?
Es ist beides durchaus möglich. Mhm. Das ist nicht der Punkt. Also, wir könnten ja auch Kosten dafür aufnehmen, damit 10 andere Leute etwas gewinnen. Irgendwie. Mhm. Also, stell dir vor, ich würde eine Bildungseinrichtung in einem Bereich, meinetwegen auch in Afrika, machen ja viele private Sponsoren tatsächlich, dass sie Geld zur Verfügung stellen, um dort Bildungsinstitutionen auf die Füße zu stellen, wovon die Leute durch Bildung profitieren können und Entwicklung gefördert werden kann. Damit auch Wohlstand und letztlich auch Glück, irgendwie, weil es einem halt besser geht, wenn es einem gut geht, materiell nämlich auch gut geht. Und das, also auch das ist in eine Form der Kooperation mit anderen, die ich in dem Fall nicht einmal persönlich kennen müsste. Das ist jetzt ein sehr weites Beispiel. Aber in der Forschung reden wir meistens schon von den Fällen, wo wir sagen, in irgendeiner Form bist du irgendwie davon auch betroffen selber, aber du hast halt auch diese individuellen Kosten der Kooperation tatsächlich.
Ich wollte darauf hinaus, weil in deinem Buch hattest du auch das Beispiel des Ozonlochs und vielleicht magst du das mal kurz ausführen, weil ich glaube, das zeigt, wie wichtig Kooperation für die Wirtschaft, in dem Fall aber auch für die Gesellschaft ist. Und da haben ja nicht alle Länder, klar, alle haben davon profitiert am Ende, weil schon der Planet davon abhängig war, aber in erster Linie hat ein konkretes Land ja davon profitiert. Ja,
in der Tat. Das ist ein ganz besonderer Erfolgsfall der menschlichen Geschichte tatsächlich. Mhm. Eines der Beispiele, das viele, insbesondere junge Menschen, heute gar nicht mehr kennen. Wir hatten in den 80er Jahren ja bekanntermaßen das Problem, dass die Ozonschicht in der Stratosphäre praktisch immer dünner geworden ist und damit die Abhaltung der gefährlichen UV-Strahlen von der Sonne, von der Erdoberfläche reduziert worden ist, was nachweislich auch zu verstärkten Krebsfällen tatsächlich in Australien dann tatsächlich geführt hat. Das war vor allem mit der Südhalbkugel, da war das Problem hauptsächlich stark. Man hat damals eine gewisse Zeit gebraucht, hat zu 3 Nobelpreisen geführt, unter anderem ein Max-Planck-Forscher. Die haben nämlich die kausale Kette vom Ausstoß von Treibhausgasen bis zur Reduktion der Ozonschicht in der Atmosphäre angeschaut. Haben wir es mal erklären lassen, über 60 Reaktionen, die da stattfinden müssen, dass du am Schluss dieses negative Ergebnis hast, dass die Ozonschicht verdünnt, abgebaut, zerstört wird praktisch. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ein Problem gehabt. Wir haben klar identifizieren können, dass die Kausalkette ist, wie wir das Problem lösen können. Das unterscheidet uns bereits von heutigen Problemen in der Klimadiskussion sehr, sehr stark, weil damals war es erfreulicherweise relativ klar. Und was ist jetzt dann passiert? Dann haben viele Staaten begonnen zu verstehen, okay, wenn wir weiter FCKWs, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, emittieren, dann schädigen wir uns auf lange Sicht alle, auch wenn es im Moment mal nur Australien tatsächlich betrifft, ein gutes Beispiel von dir. Aber eigentlich müssen wir Anreize setzen, dass wir alle uns letztlich davon unabhängig machen. Das heißt, wir brauchen eigentlich sowas wie eine technologische Alternative. Mhm. Da gab es dann auch so Wettbewerbe. Wer entwickelt zuerst den ersten FCKW-freien Kühlschrank und diese Firma kriegt 30 Millionen oder so. Also die Fälle gab es tatsächlich. Was ja ganz schön auch wirklich zeigt. Damals hat man darauf vertraut, also ich muss das Problem identifizieren und ich muss einen Anreiz setzen, eine Alternative zu finden. Das ist was ganz anderes, wie ich es häufig heute wahrnehme, die Diskussion, okay, ich habe das Problem identifiziert und jetzt verbiete ich alles. Nein, ich muss eine Alternative finden, logischerweise. Denn natürlich können wir, ja, wir können Deutschland auch schwarz schalten, dann haben wir nicht mehr so viel CO2-Emissionen, aber wir sollten keine Illusion haben, dass wir dann die Welt gerettet haben. Okay, zurück zum FCKW-Problem. Und dann gab es praktisch dieses bekannte Montreal-Protokoll, wo die Staaten der Welt sich verpflichtet haben, tatsächlich auf diese FCKWs zu verzichten. Das war deswegen so, manche Staaten waren fast überhaupt nicht davon betroffen, selbst von der Ozonschichtproblem, aber auch wirtschaftlich nicht, ob ich jetzt FCKW drin habe oder nicht, war dann aufgrund der technischen Alternativen, die es gab, auch nicht mehr wirklich groß bedeutsam. Also wir haben ein Problem gehabt, wir haben die Kausalkette identifiziert, wir haben Alternativen gefördert und haben sie tatsächlich gefunden und die ganzen Länder haben im Grunde, weil es relativ kostengünstig war, so muss ich mal sagen, die Alternative durch ein verbindliches Protokoll geschafft, dass wir das verbieten wollen in Zukunft und wir sind heute ungefähr da, bevor die ganze Zerstörung stattgefunden hat. Das ist im Wesentlichen fast wie früher, die Ozonschicht, was tatsächlich für die Menschheit ein wahnsinnig großer Erfolg ist. Mhm. Und auch da sieht man ein kleines bisschen das, was wir in anderem Zusammenhang seit 30 Jahren erforschen. Soziale Präferenzen spielen eine Rolle. Das heißt, Menschen schauen nicht nur auf sich selber. Im Moment gibt es leider Staaten, die nur auf sich selber schauen. Ja, das stimmt. Aber in vielen Fällen schauen wir tatsächlich auch, was hat meine Handlung für eine Auswirkung auf andere.
Also grundsätzlich wollen wir zusammen kooperieren, sagst du.
Ja, ich glaube, das kann man, es gibt sogar Studien, die versuchen zu zeigen, wenn ich dich so von einer Dilemmasituation aussetze, kooperieren oder nicht, dass die intuitive Reaktion Kooperation ist tatsächlich. Das weiß ich nicht, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das ist vielleicht angeboren oder so, ich glaube, so weit darf man nicht gehen insgesamt, aber wir, also zum Beispiel, wir finden, dass Kinder kooperativer sind, von deren Eltern wir wissen, dass sie sich wünschen, dass Kinder in solchen Situationen kooperativ sind. Das zeigt eigentlich nichts anderes wie, du erziehst eine gewisse Haltung. Du hast eine bestimmte Vorstellung, was eigentlich das wünschenswerte Verhalten wäre. Und da haben natürlich Eltern eine große Rolle. Und darum glaube ich, also da gibt es nichts Angeborenes, sondern gibt es mehr Vorleben und letztlich soziale Vermittlung von sozialen Normen. Und das stelle ich mir darunter vor.
Aber du hast es ja gerade angesprochen. Wir erleben ja aktuell eine Zeit, wo schon nicht die Mehrheit, aber schon viele Menschen so ein bisschen mehr auf sich schauen, ne? Also die großen Big Player, die Unternehmen versuchen noch mehr für sich selbst rauszuholen. Jetzt haben wir einige Staaten, die sagen, mich interessiert die UN nicht, mich interessiert die Welt nicht, mich interessiert nur mein Land, mein Volk in dem Sinne. Ja. Woran liegt es aktuell, dass Kooperation misslingt? Obwohl wir ja eigentlich alle wissen, würden wir alle miteinander kooperieren und zusammenleben und arbeiten, würde es ja allen in dem Sinne dann auch besser gehen. Ja. Was habt ihr in der Forschung gefunden? Woran liegt es, dass es dann misslingt, diese Kooperation?
Eine neuere Forschungsarbeit von ganz anderen Leuten, die haben nicht wir gemacht, zeigt einen ganz interessanten Effekt. Über die letzten Jahre hat sich das Nullsummendenken verstärkt durchgesetzt. Was ist darunter zu verstehen? Ein Nullsummendenken geht so. Was immer ich bekomme, wird dir weggenommen. Mhm. Also in Summe kann der Kuchen nicht wachsen. Geht nicht sozusagen. Wir haben einfach zwischen uns steht ein Kuchen und es
gibt 10 Stücke. Und
ja, so ist es. Wenn ich die 10 nehme, dann hast du halt 0. Pech gehabt. Aber sobald du 1 nimmst, kann ich nur mehr 9 haben. Anders geht's nicht. So. Wenn dieses Denken dominiert, dann ist natürlich der Anreiz zu sagen, Moment, aber da muss ich wirklich auf mich selber schauen, denn sonst nimmt mir der was weg. Und das fehlt mir dann tatsächlich sehr groß. Ist verständlich. Also insbesondere in den USA gibt es Daten, dass das in der Bevölkerung, also in Politikern, manche Leute mögen jetzt eine Person vor Augen auch haben, dass das etwas ist, was die letzten Jahre verstärkt so wahrgenommen worden ist. Das ist deswegen, und jetzt kommen wir dann auf Donald Trump tatsächlich zu sprechen, spannend, weil der versteht auch Handel so. Was ich an irgendwie Handelsbarrieren habe oder jetzt auflöse oder aufbaue für den anderen, ist für mich gut und der andere verliert. Wenn der andere was gewinnt, dann muss ich was verlieren. Das Prinzip von Handel haben wir seit 200 Jahren in der Ökonomie verstanden, dass alle davon profitieren können. Wenn ich aber plötzlich an das Problem jetzt als Nullsummendenken-Spiel herangehe, dann verstehe ich plötzlich auch, natürlich ist nicht rational, aber verstehen kann es, warum jemand sagt, weißt du was, ich will gar nicht mehr groß handeln, ich mache es lauter Strafzölle, damit es mir persönlich besser geht. Im Glauben, dass ich damit für meine eigenen Leute im Mittleren Westen, die Stahlarbeiter, irgendwas verbessere, was im Gegenteil der Fall sein wird. Also das ist ökonomisch relativ klar absehbar, dass der seine eigene Wählerschicht ökonomisch schädigen wird. Bis es die verstanden haben, glaube ich, braucht es noch ein kleines bisschen, aber es könnte schon jetzt im Herbst bei den Midterms der Fall sein. Zurück. Das Gegenteil von Nullsummendenken ist das, was du gesagt hast. Eine Win-Win-Situation oder wir sagen auch in unserem Fachbereich begriffen, ein Positivsummenspiel. Das heißt, und das ist Kooperation. Kooperation ist, Wir können zu zweit etwas schaffen, was wir allein gar nicht hinbekommen können. Und damit können wir etwas schaffen, wo der Kuchen größer wird. Mhm. Also wir starten mit einem Kuchen, okay. Dann verzichten wir darauf, ihn gleich zu essen und dir wegzunehmen, sondern wir pflanzen ihn wie irgendwo ein und verwenden ihn, damit wir aus diesem Kuchen noch mehr tatsächlich machen können. Danach ist natürlich immer die Frage, wie verteile ich jetzt diesen größeren Kuchen? Das ist logisch. Ja, da muss man dann schauen, aber auch da gibt es viele Fairness-Überlegungen, warum man dann 50-50 zum Beispiel teilen möchte. Aber das ist der große Unterschied. Wenn ich glaube, der Kuchen kann nie wachsen, dann nimm, was kannst, ja, sozusagen. Mhm. Während wenn ich glaube, er kann wachsen, dann sollte ich mit dir zusammenarbeiten. Und das ist der große Unterschied.
Und ist aber auch so eine Art Angst oder Misstrauen auch dabei, oder? Wenn man jetzt über den Kuchen nochmal spricht und sagt, hey, ich habe irgendwie Angst, dass du dir dann doch irgendwie 6 Stücke nimmst und ich nur 4 und wir es eben nicht 50-50 machen, was in dem Moment, da spielt ja auch Vertrauen eine ganz große Rolle. Ja. Also ne, dieses Vertrauen in den anderen, dass beim Verteilen wir fair und gerecht vorgehen.
Tatsächlich. Vertrauen hängt sehr, sehr eng mit Kooperation tatsächlich zusammen. Ich gehe praktisch wie mit einem Vertrauensvorschuss in eine Begegnung hinein und sage, na, der Jonas, der wird 50-50 teilen. Dann komme ich gar nicht auf die Idee, was anderes ganz grundsätzlich zu machen, weil das auch dann plötzlich eine soziale Norm der Fairness irgendwie verletzen würde. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich reingebe, Moment, also ich bin sicher, der Jonas, der will 10 für sich und 0 für mich. So, da muss ich jetzt kämpfen, da muss ich dagegen halten irgendwie. Also das zeigt die ganze Forschung. Vertrauensvorschuss macht Kooperation dadurch leichter, weil die allermeisten Menschen die Neigung haben, diesen Vertrauensvorschuss zurückzuzahlen. Die wollen was zurückgeben. Du fühlst dich gut behandelt, du fühlst dich besser behandelt, als sein hätte müssen. Mhm. Und dann will ich das auch zurückgeben. Ich würde mal sagen, 7, 8, 9 Leute von 10 haben diese Haltung grundsätzlich. Und das schafft dann die Möglichkeit, dass wenn du auch was zurückgibst, dass auch da wiederum in den Worten des Kuchens der Kuchen wachsen kann.
Ihr habt ja erforscht, woran liegt es, dass manche Menschen sehr viel Vertrauen haben. Manche würden sie sogar auch naiv dann betiteln und sagen, jetzt bist du da, hast gedacht, der will mit dir zusammenarbeiten und wurde es am Ende dann enttäuscht. Also manche sind ja sehr, geben viel Vertrauensvorschuss und andere Menschen sind sehr skeptisch und sagen, nee, der Matthias, der hat irgendwie nur negative Absichten, der will mich doch verletzen. Woran liegt's oder konntet ihr erklären, woran es liegt, dass einige Menschen sehr viel Vertrauensvorschuss haben und die anderen eher mit so einer Art Skepsis unterwegs sind?
Also ich glaube, da gibt es ein paar Lücken sozusagen in der Forschung, aber es gibt ein paar Dinge, die wir von anderen Leuten auch tatsächlich schon gelernt haben. Beispielsweise der sogenannte sozioökonomische Status spielt hier beispielsweise eine Rolle. Leute, die besser gebildet sind, mehr verdienen, haben mehr Vertrauen gegenüber anderen Leuten auch. Da gibt es jetzt mehrere Überlegungen, die man dabei haben kann. Und vieles davon ist noch praktisch Interpretation und eine ganz praktisch wasserdicht vielleicht fertig. Die eine Sache ist, wenn es dir besser geht, wenn du besser ausgebildet bist, kannst du auch Vertrauen mehr leisten, weil du ein bisschen einen Puffer hast, sozusagen, wenn das Vertrauen missbraucht wird, dass du nicht gleich irgendwie auf der Straße stehst, unter Anführungszeichen. Das ist die eine Geschichte. Und ich glaube wahrscheinlich, spielt jetzt auch zum Teil eine Rolle. Aber es gibt auch eine andere Erklärung und die ist für mich viel attraktiver irgendwie. Es geht einem deswegen gut, weil man auch mal was gewagt hat. Weil man auch in eine Interaktion reingegangen ist, wo man auch durch einen Vertrauensvorschuss etwas riskiert hat tatsächlich, dass es missbraucht werden könnte. In unserer Gesellschaft gibt es ein sehr hohes Vertrauen in die Allgemeinheit. Also wenn du die Leute fragst, so von 0 bis 10, glaubst du, man kann anderen Leuten grundsätzlich vertrauen, würde ich mal sagen, sind wir hier in Deutschland bei 8 oder 8, irgendwas, in Österreich selbiges. Das ist sehr hoch. Das sind lauter fremde Menschen um uns herum und trotzdem glauben wir, im Wesentlichen kann man mit den Leuten vertrauensvoll umgehen miteinander. Diese Erfahrungen zeigen uns jetzt natürlich in der Vergangenheit, ob das klappt. Wenn ich jetzt in einer Gesellschaft bin, wo die meisten den anderen vertrauen, werde ich selten enttäuscht. Mhm. Das ist jetzt aber ein selbstverstärkender Prozess. Damit kann ich, der selbstverstärkende Prozess geht so. Tja, um es an einem Beispiel zu illustrieren. Ein Onkel von mir hat eine große Glasbaufirma und der hat mal zu mir gesagt, als junger Bursche, ich war im Sommer da 7 Sommer am Arbeiten in der Glasfirma, das war eine spannende Erfahrung, sagte zu mir, weißt du Matthias, ich schließe praktisch alle meine Verträge mit Handschlag. Das geht schnell, ich vertraue den Leuten und die haben mich eigentlich nie enttäuscht und hängen lassen insgesamt. Und der wäre nicht einmal so weit gegangen, dass er gesagt hätte, naja, und wenn es mal überhaupt nicht klappt, dann gibt es ja noch einen Rechtsweg irgendwie, um das Problem zu lösen. Das Problem hat er in dem Sinn nicht gehabt. Und das ist unglaublich effizient. Wenn du gute Erfahrungen machst, dass das klappt, dass das reicht, dann ist es ein ganz schneller Weg miteinander ins Geschäft, wie man jetzt wirtschaftlich sagen würde, zu kommen. Und dieser Vertrauensvorschuss ist unglaublich wertvoll. Wichtig ist jetzt aber, Das ist die persönliche Ebene. Es gibt auch die institutionelle Ebene. Denn wir leben zum Glück in einem Rechtssystem, wo jedem der Rechtsweg freisteht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wo im Grunde vor dem Gesetz im Wesentlichen die Leute alle gleich sind. Ja, jetzt glauben wir alle, mehr Geld hilft irgendwie und das mag auch da und dort der Fall sein. Aber ganz grundsätzlich gelten unsere Gesetze für alle. Und wir brauchen Vertrauen in ein Rechtssystem, dass die Rechte, die wir haben, dass wir die auch einklagen können im Zweifelsfall. Und auch das unterstützt Vertrauen. Auch das macht Wirtschaften und miteinander zu tun haben viel effizienter, dass ich auch mal auf jemanden zugehen kann, weil ich genau weiß, naja, im schlimmsten Fall kann ich vielleicht nochmal über einen Rechtsweg praktisch mein Problem kriegen. Damit würde man ja nie anfangen. Mhm. Aber das ist etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. Also, die Erfahrung, die ich habe, im Grunde Wohlstand erzeugt die Erfahrung, dass ich mich auf andere auch verlassen kann und mit den anderen vertrauensvoll miteinander zu tun haben kann. Und das ist etwas, was ich lerne, was ich in Zukunft wieder tun werde. Während Misstrauen eine ganz gegenteilige Spirale hätte, das sagt, Moment, Vorsicht, wer weiß, dem kann ich nicht über den Weg trauen, da muss ich 10 Rechtsanwälte hinterher schleifen, damit wir das alles mit Blut und Siegel und 30-seitigen Verträgen besiegeln. Das macht das Leben brutal kompliziert und auch Wirtschaften unglaublich kompliziert. Und damit wird weniger Wohlstand erzeugt.
Und ihr konntet aber ja zeigen, dass, und man vermutet es ja nicht, dass im Alter das Vertrauen sogar eher zunimmt. Weil man denkt ja immer, je länger ich lebe, desto mehr bekomme ich ja Situationen mit, wo es nicht funktioniert. Ne, nehmen wir jetzt das Beispiel Politik, Regierung, andere Beispiele, wo man dann denkt, das Vertrauen sinkt doch eher im Alter. Aber ihr konntet zeigen, nee, die Senioren sind anscheinend, haben mehr Vertrauensvorschuss als kleine Kinder.
Ja, ganz konkret haben wir gezeigt, dass im Kindes- und Jugendlichenalter Vertrauen als auch Vertrauenswürdigkeit relativ stark zunimmt. Und danach bleibt es im Erwachsenenalter im Wesentlichen stabil mit leichten Veränderungen dann bei Pensionisten. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz so entscheidend. Da haben wir ganz viel Rückfragen bekommen, kritische Rückfragen, genau wie du es gerade formuliert hast. Na, das kann nicht sein. Also immer Kinder, das sind doch diese vertrauensseligen und vertrauenswürdigen Gestalten und irgendwie. Und
mein Neffe hat es aber faustdick hinter den Ohren. Das kann ich an dieser Stelle auch sagen. Also ne, wenn man beim Spielen. Ne?
Aber gut, anderes Beispiel. Ah, ja. Und dann würden wir die Realität des Lebens, die Enttäuschungen kennenlernen und dann nimmt das Vertrauen ab. Es ist genau umgekehrt und ich habe dann sehr viel mit Psychologen auch gesprochen und die sagen, das gibt schon Sinn, was ihr da findet. Und zwar aus folgendem Grund. Jetzt, wir wissen alle, ein Säugling könnte ja nicht mal überleben, wenn er nicht im Grunde einfach vertrauensvoll hofft, dass die Familie ihn irgendwie überleben lässt. Das ist vollkommen klar. Aber der Transfer von Vertrauen von der Kernfamilie, wo du ja auf Gedeih und Verderb als junger Säugling ausgeliefert bist, zu fremden Menschen, das ist ein wichtiger Akt. Das ist auch eine Kunst sozusagen. Du musst verstehen, dass es, wir sagen nicht umsonst schon, du bei Vorsicht bei fremden Leuten, gell? Alles klar. Aber du musst lernen, und das lernt man, wo kann man Vertrauen anwenden? Da kann es auch enttäuscht werden, aber ganz grundsätzlich leben wir zum Glück in einer Gesellschaft hier im deutschsprachigen Raum und auch natürlich sonst innerhalb Europas, wo man den Leuten tatsächlich im Wesentlichen vertrauen kann und das lernt man und dann steigt das Vertrauen tatsächlich über. Vielleicht sollten wir hier an der Stelle ganz kurz definieren, was Vertrauen auch wirklich meint. Viele Soziologen, und das gefällt mir sehr, sehr gut, definieren Vertrauen als einen Akt, wo ich mich bis zu einem gewissen Grad abhängig von der Handlung einer anderen Person mache und ich das nicht von selber beeinflussen kann. Also heißt nichts anderes, wie ich lege mein Schicksal in gewissen Teilen in deine Hände und kann jetzt nicht mehr bestimmen, was du damit tust irgendwie. Das ist wie, wenn du in Vorleistung gehst zum Beispiel, stell dir vor, du bist ein Zulieferer für irgendwas, das ist auch ein Vertrag, ist ja richtig, und trotzdem, auch die Verträge werden gebrochen ab und zu und sind dann über Konkurs nicht mehr einbringbar. Also du vertraust darauf, dass wenn du die Vorleistung machst, dass du dann auch eine entsprechende Entlohnung tatsächlich bekommst. Selbiges, du vertraust in Teamwork oft darauf, dass der dafür zuständig ist, diese ersten Daten zu liefern, mit denen du weiterarbeiten kannst, dass die auch rechtzeitig da sind, damit du dann deine Schritte tatsächlich machen kannst. Und das gibt für mich sehr, sehr viel Sinn. Jetzt würden wir alle nie unser gesamtes, also selten, unser gesamtes Leben in die Hand einer anderen Person übergeben. Die Sonderfälle gibt's. Aber im Kleinen tun wir das eigentlich ganz, ganz häufig, weil wir nicht genau bestimmen können, was die andere Person tatsächlich tut. Und die Vertrauenswürdigkeit ist das Ausmaß, mit der diese andere Person dann tatsächlich dieses Vertrauen zurückzahlt oder nicht. Mhm. Davon lebt's auch ganz wichtig. Das hat viel mit Erwartungshaltung zu tun. Also ich denke mal, der Jonas macht ein tolles Produkt, aus dem natürlich, jetzt muss ich mir auch bemühen und irgendwie was Gescheites, irgendwie gescheit vorbereitet kommen. Und dein Part, wenn es um die Vertrauenswürdigkeit geht, ist dann tatsächlich das toll zusammenzuschneiden und dann wirklich spannend auch zu präsentieren können. Und das würde heißen, dass wir in 2 Jahren das spätestens nochmal machen würden. Mhm. Also genau so läuft.
Wie können wir denn dieses Vertrauen aufbauen? Ganz am Anfang ist jetzt die 2. Folge von uns, kannten wir uns ja nicht. Wie baut man so ein, konntet ihr das auch zeigen oder was wäre deine Empfehlung? Wie baut man so ein Vertrauen auf, wenn jetzt 2 in Anführungsstrichen fremde Menschen sich sehen? Ich habe jetzt rausbekommen, die haben dann ihre sozialen Normen und wurden von ihren Eltern erzogen. Entweder haben sie viel Vertrauens, also geben viel Vertrauensvorschuss oder nicht. Ne? Das hängt auch ein bisschen vom Menschenbild, glaube ich, ab. Also denke ich eher, alle Menschen sind gut oder alle Menschen sind schlecht. Ja. Aber wenn sich diese 2 Fremdmenschen jetzt begegnen, gibt es irgendwas, wie man das Vertrauen dann in der Situation so stärken kann, dass eben Kooperation noch besser gelingen kann?
Vertrauensvorschuss, das ist der Start, den du brauchst. Also um es an einem einfachen Beispiel zu illustrieren, der Martin Koch und ich haben viele, viele Jahre, ich selber immer noch, jetzt ist er Notenbanker wieder, wir haben Forschungsteams gehabt und unsere Grundhaltung war, wir vertrauen unseren Mitarbeitern, bis sie uns erfolgreich das Gegenteil bewiesen haben. Da sind 2 wichtige Dinge drin in diesem Satz. Das eine ist, wir glauben ganz einfach, wenn wir sie eingestellt haben, die machen das gut. Punkt aus.
Das ist dieses Menschenbild, ne, was ich
genau,
in meinem Kopf habe.
Genau, das ist das ganz Positive. Genau. Die können das, die schaffen das, wir vertrauen das denen. Und es ist nichts bereichernder, als wenn dir jemand was zutraut. Also ich glaube, so sollte unser Bildungssystem sein. Du kannst das, ganz grundsätzlich. Komm und ich helfe dir jetzt, dass es auch wirklich dann kannst und lernst. Es gibt aber auch einen 2. Teil in diesem Satz, bis uns erfolgreich das Gegenteil bewiesen haben. Also Vertrauen, ohne je hinzuschauen, ist ziemlich naiv. Und wird irgendwann noch notwendigerweise enttäuscht werden und bringt aber gar nicht allzu viel irgendwie. Denn es ist schon so, und das zeigen Studien ganz, ganz eindeutig, du brauchst eine gewisse Kontrollmöglichkeit. Bitte, es ist nicht so, das Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, so ist es nicht. Das passt überhaupt nicht, das ist viel zu unterkomplex, ich erkläre das gleich genauer. Sondern du brauchst eine Situation, wo jedem, der in der Interaktion beteiligt ist, klar ist, dass die Leute natürlich auch hinschauen. Das ist keine Mikromanagement-Kontrolle, überhaupt nicht. Aber wir setzen uns zusammen, wir haben ein Jahresgespräch, wir schauen mal, ob die Fortschritte so sind, wie sie ungefähr erwartbar waren und wie sie sein sollen. Und wenn nicht, müssen wir nachadjustieren. Es muss aber klar sein, dass sich sozusagen nicht bei jeder kleinsten Abweichung vom Plan, den wir gerne hätten, praktisch draufhauen mit Kontrolle irgendwie jetzt Mikromanagement mache. Also, die Studien zeigen eindeutig, Vertrauensvorschuss hilft, erstens, ja, und dann bitte schau hin, aber tu bitte dieses Kontrollinstrument so wenig wie möglich einsetzen. Aber es muss jedem klar sein, dass es da ist. Das ist das, was bei Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, der wichtige Punkt ist. Es muss sowas wie Kontrolle grundsätzlich möglich sein. Das ist entscheidend. Aber bitte mach klar, du wendest die wirklich nur an, wenn es nicht anders geht.
Das heißt, am Anfang kommunizieren, dass es Kontrollmechanismen gibt.
Klar.
Jeder weiß darum.
Ja.
Aber nicht immer alles direkt dann auszuführen, genau. Sondern nur, wenn es wirklich dann irgendwie bedarf.
Genau. Und das ist ganz wichtig. Du musst völlig transparent sein. Du sagst, schau, so sieht unsere Beziehung aus. Das sind die Pläne. Da machen wir das Gespräch, da schauen wir auch mal, ob ein Milestone erreicht ist. Das ist das, jetzt viele Leute sagen dann gleich, Gott, das baut Druck auf oder was auch immer. Nein, also erstens mal helfen Deadlines häufig, zweitens ist es auch legitim zu sagen, hör zu, wenn ich dir jetzt einen Arbeitsvertrag gebe, erwarte schon ein bisschen was auch, ja. So ist es nicht. Und diese Transparenz schafft auch ganz klar die Erwartungshaltung bei der Person, mit der du zu tun hast, was du erwartest. Und das ist für Erwartungsmanagement so unglaublich wichtig. Das heißt nämlich auch, es ist glasklar, jetzt bleiben wir im Falle unserer Mitarbeiter und unseren Forschungsteams irgendwie, die haben sich ziemlich genau verlassen können darauf, dass wenn wir das, was wir besprechen, irgendwie nur einigermaßen irgendwie das in diese Richtung läuft, dass das auch vollkommen passt. Und jeder von uns versteht auch, wenn es mal eine Verzögerung gibt, wenn mal irgendwas ganz anders läuft als geplant, das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Aber es wäre ganz komisch zu sagen, na, weißt du was, jetzt machst du einfach mal deine 4 Jahre im Arbeitsvertrag und irgendwann ist es halt fertig und keine Ahnung, was da rauskommt. Also das halte ich für auch von der Haltung her falsch und es schafft auch Planbarkeit und Sicherheit für die Leute, mit denen wir zu tun hatten, weil sie sich darauf verlassen konnten, wenn wir das so sagen, dass das in die Richtung laufen soll und dass es dann gut ist, dann ist es auch gut.
Bei der Kontrolle stellt sich aber jetzt dann die spannende Frage, wenn etwas erreicht worden ist oder nicht, hilft eher die Peitsche oder eher das Zuckerbrot? Also belohne ich eher etwas, wenn du das auch eingehalten hast, was wir abgemacht haben, oder sanktioniere ich etwas, wenn du dich nicht dran gehalten hast? Was wiegt mehr bei euch, also bei einer Kooperation?
Genau. Also da kommt immer der Punkt, wo die Leute anfangen, große Augen zu bekommen und ein bisschen Kopf zu schütteln. Um es ganz kurz zu machen, aber dann muss ich es ausführen. Wir haben eindeutig gefunden, anhand der Leute, Peitsche hilft besser als Zuckerbrot. wenn ich wählen müsste. Also jetzt ein guter Führungsstil hat ja ohnehin immer beides. Müssen wir nicht reden drüber. Aber in der Forschung interessiert uns schon natürlich, wenn ich es isolieren kann, und das war genau jetzt deine Frage, wenn ich das eine oder das andere hätte, was wirkt denn besser? Und ich muss gestehen, bei allen meinen Vorträgen genau zu dem Thema sagen die Leute, mei, ich wäre so gerne in der Welt, wo wir nur diese Zuckerbrötchen da irgendwie anbieten, die Karotte vor der Nase und die Leute rennen nach. Und das ist ja doch so schön, weil das ist ja auch toll. Und es stimmt ja auch, ist alles gut. Aber fürs Kooperationsniveau sehen wir tatsächlich, dass wir Kooperation noch stärker hinkriegen können, wenn wir sowas wie ein Peitscheninstrument haben. So, und jetzt muss man erklären, warum das der Fall ist. Denn da werden wir manchmal vielleicht im ersten Moment missverstanden, so wie wären jetzt die Advokaten Leadership mit Peitsche am Morgen antreten, 8 Uhr, der Chef holt die Peitsche raus, dann werden wir alle durchgenudelt und dann irgendwie arbeiten sie mal auf. Also, so ist es natürlich überhaupt nicht, sondern gemeint ist jetzt Folgendes. Bei Belohnung kommt etwas zum Tragen, was ganz typisch menschlich ist. Der Mensch ist ein Gewohnheitsviech. Mhm. Heißt, du bist in einer Gruppe, du verhaltest dich kooperativ, das wird jetzt belohnt. Ne? Wunderbar, okay. Nächste Woche verhaltest du gleich und erwartest eigentlich wieder diese Belohnung. Wenn sie aber ausbleibt, dann denkst du, na, irgendwas ist da faul, irgendwie, das passt nicht. Man gewöhnt sich sehr daran und denkt sich, ich verhalte mich im Wesentlichen gleich wie bisher, also muss ich das auch wieder haben. Denkst du, das ist vielleicht ein künstliches Beispiel? Lass mich dir ein konkretes Beispiel geben. Ich spreche mit einem Firmenleiter aus der Textilindustrie, irgendwo in Österreich. Der sagt zu mir, weißt, kürzlich habe ich ein Problem gehabt, kommt ein Mitarbeiter zu mir, der sagt, was soll das? Heuer habe ich nur 4.950 Euro Bonus bekommen, im letzten Jahr waren es 5.000. Wir reden von 50 Euro Unterschied. Was soll das? Wie demotivieren und bla bla bla. Ich habe mich doch gleich beangestrengt und so weiter und so fort. Also, Der ist einfach davon ausgegangen, die Bedingungen aus seiner Sicht sind gleich geblieben und das ist allein begründet schon einen Anspruch darauf, dass ich dieselbe Ausmaß an Belohnung tatsächlich bekommen muss. Jetzt hängen diese Dinge immer von Unternehmenskennzahlen und so weiter ab. Gut, hat er nicht verstanden, aber das ist ja gar nicht der Punkt so sehr. Sondern vielmehr, damit Belohnung dauerhaft kooperatives Verhalten stärkt und noch verbessert sogar, musst du ständig anwenden. Und das ist ziemlich teuer und im schlimmsten aller Fälle, wenn sich die Leute gewöhnt haben, musst du es sogar noch steigern, das macht es noch teurer. Mhm. Das passt sehr gut leider zur Evidenz, die sagt, wenn du Bonussysteme für gutes Verhalten, nämlich erfolgreiche Produktion einführst, dann erhöht es zuerst schon die Produktion, ja, logisch, motiviert. Und nach 2 Jahren bist du wieder auf dem Produktivitätsniveau, das sonst davor irgendwie im Wesentlichen hattest. Und dann kannst du den Bonus nicht mehr abschaffen. Keine Chance, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst von der Demotivation. So, also, Belohnung, Leute gewöhnen sich dran, ich muss es gleich halten, ich muss es ständig anwenden, ich muss es ständig und im schlimmsten Fall sogar erhöhen. So, schauen wir uns mal auf die andere Seite an. Gehen wir uns mal praktisch die Zuckerbrot und Peitsche, die Peitschenseite anschauen. Peitsche heißt eigentlich nichts anderes, wie nicht, dass ich eben am Morgen um 8 Uhr beginne, sondern Peitsche heißt eigentlich, ich kommuniziere klar die soziale Norm, ich erwarte kooperatives Verhalten. So, jetzt kannst du das machen, alles gut. Du weißt aber, und das muss glaubwürdig sein, wenn du das nicht tust und gegen diese soziale Norm verstoßt und damit eigentlich das Team hängen lässt, um jetzt präzise zu sein, dann wird irgendwas passieren. Was kann da passieren? Dass ich den mal ins Büro rufen würde und sagen würde, du, also Jonas, eigentlich hätte man das anders gewünscht. Das ist unangenehm. Also ich muss solche Gespräche ab und zu mal führen, ich mag das überhaupt nicht. Aber das gehört halt zur Führungsfunktion auch dazu irgendwie. Es kann weitergehen. Im schlimmsten aller Fälle würde jemand permanent irgendwie sich als Trittbrettfahrer verhalten. Dann gibt es halt mal eine Abmahnung. Im schlimmsten Fall muss man sich trennen. Weil du, sobald du die Erwartungshaltung klar kommuniziert hast, ist den Leuten glasklar, dass kooperatives Verhalten praktisch wird dazu führen, dass wir alle happy sind und sowas wie eine Sanktion nie stattfinden wird. Und auch das ist wiederum ähnlich wie beim Vertrauen ein selbstverstärkender Prozess. Du gehst rein, sagst, okay, na, ich will mich da so verhalten, wie es vorgesehen ist irgendwie. Ich weiß zwar, wenn ich das nicht täte, könnte es vielleicht einmal ein unangenehmes Gespräch geben, aber das wird nie passieren. Und darum ist die Peitsche sozusagen eigentlich mehr das Damoklesschwert, das über dir schwebt und wo du halt schaust, dass der Faden stabil bleibt. Also du sägst nicht am Faden. Jetzt, was tun wir, wenn wir einen Fall hätten, wo tatsächlich mal jemand sich trotzdem sehr unkooperativ, also auffällig unkooperativ verhält? Dann musst du als Führungskraft reingehen. Aus 2 Gründen. Der erste Grund ist der naheliegende. Den sehen alle Leute sofort. Der ist der, wenn ich jemand dann zum Gespräch bitten würde, in der Regel reagieren die Leute darauf. Das ist unangenehm und verändert das Verhalten. Das ist ganz einfach. Du gibst ein klares Signal, hör zu, eigentlich hätte man es anders gewünscht und dann läuft es auch. Aber der zweite Aspekt ist noch wichtiger. Es muss klar sein, dass ich glaubwürdig diese Gespräche führe. Mhm. Denn sonst demotiviere ich alle, die kooperativ sind. Die sagen sich dann, wurscht was. Also wenn ihr überhaupt nicht da beitragen muss und gar nichts passiert.
Wenn der Jonas nichts macht, wir machen die ganze Arbeit und der profitiert aber trotzdem davon.
Richtig.
Warum soll ich denn noch 100%? Jetzt mache ich
Weil es passiert eh nichts.
Genau, jetzt mache ich auch 10% und.
Genau.
So. Aber wenn das dann wiederum alle machen, dann haben wir ja am Ende das Problem, dass im Team die Leistung ja, ja, runtergeht, weil sich jeder an dem Trittbadfahrer dann ein
orientieren
Beispiel
würde. Oder orientieren und würde. Und darum hast du die unangenehme Aufgabe als Führungskraft, dass du da schnell hinschaust. Das ist das, was tatsächlich Monitoring bedeutet, mhm, in diesem konkreten Fall. Du musst es machen, weil du damit sonst alle anderen demotivieren würdest, weil die sehen würden, hast du, passiert gar nichts, wenn ich 10% statt 100% mache oder Flasche Wasser statt Wein in das Fass hineinschütte. Und den Aspekt übersieht man ganz, ganz gern, weil man sagt, naja, das ist schon klar, dass der reagieren würde. Mhm. Das ist doch so unangenehm, macht doch nichts irgendwie. Aber die Nebenwirkung auf die anderen, die das beobachten können und die kriegen, mhm, mit, ob das sanktionsfrei geht oder nicht, die ist verheerend.
Also finde ich es jetzt ganz spannend, wenn man jetzt schon die Ableitungen für die Wirtschaft, für Führungskräfte und Teams macht, wenn man am Ende, man möchte ja im Team eine gute Leistung haben. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit, du kannst, Wertschätzung ist super wichtig, haben wir tausende Folgen zu, aber du kannst natürlich, manche sagen so, ich belohne jetzt extra den einen, um den anderen zu zeigen, hey, wenn ihr euch auch alle anstrengt, 110% gibt, dann bekommt ihr auch diese Belohnung. Aber auf der anderen Seite ist es ja viel wichtiger zu sagen, hey, wir haben uns auf 100% geeinigt und sobald jemand auf 70%, 60%, 50% geht und es gibt keinen triffenden Grund, weil irgendwie das Kind krank ist oder ja, irgendwas anderes, ja, ne, dann muss ich das aber sanktionieren, damit, ja, eben die Leistung der anderen oben bleibt. Und das finde ich eben so spannend, dass natürlich, ja, musst du mal beide Mechanismen,
klar,
spielen.
Klar.
Aber dieses, klar, weil ich habe schon manchmal das Gefühl, dass Menschen, wie du ja auch, die, das ist ja unangenehm, ne, diese Gespräche, die Sanktionen, aber es ist förderlich oder das ist erforderlich sogar eher als Führungskraft.
Aus meiner Sicht, ja, da hängt es natürlich davon ab, wie man das macht. Ja, also ja, das machst du natürlich nicht öffentlich vor allen anderen. Du Idiot, warum arbeitest du nicht? Also das ist ja klar, da geht es um wichtige Sprache, da geht es, ja, um richtige Ansprache, da geht es auch um Verständnis erwecken im Sinne von, hör zu, schau mal, aus dem und dem Grund möchten wir das auch überhaupt. Aus dem und dem Grund versuchen wir, wenn du da mitarbeitest, dass wir diese und jene Ziele erreichen, die im besten aller Fälle auch für dich, mhm, dann ein sinnvolles Ziel sein kann. Also das ist ohnehin ein Punkt, den wir noch gar nicht so angesprochen haben. Kooperation gelingt sehr, sehr viel einfacher, wenn völlig klar ist, was das Ziel auch tatsächlich, mhm, ist. Wenn wir verschiedene Ziele haben, driften wir in verschiedene Ecken und Richtungen hinaus und dann fällt es schwerer natürlich an einem Strang zu ziehen, mhm, grundsätzlich. Und das ist auch eine Aufgabe jeder Führungskraft, zu sagen, dafür stehen wir eigentlich, das wollen wir eigentlich machen. Das heißt nicht, dass das nicht manchmal ein bisschen breiter und mehrdimensionaler, mhm, sein kann, aber ich brauche schon ein gewisses Ziel tatsächlich, um die Norm auszurichten, was zählt, mhm, in diesem konkreten Fall.
Ihr habt in eurem Buch sehr viele Faktoren, worauf es ankommt, damit Kooperation gelingt. Wir haben jetzt, Vertrauen ist die Grundvoraussetzung, der größte Faktor. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass aber Kontrolle auch wichtig ist, also besonders Regeln aufzustellen und dann aber auch die Sanktionen durchzuführen. Mhm. Was würdest du sagen, was wäre so ein dritter großer Faktor noch, wenn es um Kooperation geht? Worauf kommt es an, beziehungsweise wie können wir die Wahrscheinlichkeit der Kooperation erhöhen?
Genau. Ich würde gerne zwei Faktoren sogar hinzufügen, mhm, wenn ich darf.
Ich habe ja noch mehr auf meinem Zettel, also deswegen alles gut.
Ich habe mir gedacht, du sagst eine, darf ich.
Zwei darfst
du. Super, wunderbar. Also, der erste ist das, was ich ganz gerne mit Führung durch Beispiel geben bezeichne. Also das heißt schlicht und einfach, geh mit gutem Beispiel voran. Mhm. Das macht auch die anderen Leute in deiner Gruppe kooperativ. Und hier ist Führungskraft im Grunde jeder. Und warum ist das so? Weil ganz viele Menschen die Eigenschaft haben, zu imitieren, was sie um sich herum sehen. Das ist ein ganz typisches menschliches Verhaltensmuster. Das schützt einen auch in gewissem Sinne, weil man macht das, was offensichtlich sozial okay ist, ja, was toleriert ist und vielleicht sogar erwünscht tatsächlich ist.
Man will ja nicht ausgeschlossen werden aus der Gruppe,
ganz,
ne,
genau,
man will ja dazugehören.
Ganz genau. Und wenn du siehst, da alle anderen aber krempeln die Ärmel hoch und tun die Flasche Wein in das Fass hinein, dann denkst du, okay, das scheint mir hier so zu machen, dann mache ich das auch. Das gilt ganz generell. In diesem Sinne hat jeder Mensch eine gewisse Art von Führungsrolle und Führungsfunktion in meinem Verständnis aufgrund dieser Imitation. Mhm. Das gilt aber natürlich besonders für formale Führungskräfte. Denn das sind die, die tatsächlich qua Position, aufgrund ihrer Funktion, die sie haben, tatsächlich auch klar sagen, was ist dann hier die Erwartungshaltung, wie wird hier gearbeitet und das musst du selber vorleben. Also zum Beispiel, um vielleicht ein leichtes Beispiel zu nehmen, Compliance ist auch ein Kooperationsproblem sozusagen. Und du musst natürlich, jede Form von Compliance muss von ganz oben beginnen. Ja, du kannst also nicht als CEO sagen, nee, aber bei mir schaut sie bei der Abrechnung bitte nicht so genau hin. Aber unten um 5 Euro, da schauen wir genau hin. Also das geht alles nicht. Du musst es wirklich tatsächlich vorleben. Und das ist, ich glaube, das ist Fluch und Segen einer Führungskraft zugleich. Warum ist es ein Fluch? Denn alle Studien zeigen, wenn du sehr viel Kooperation vorlebst, dann kriegst du auch viel zurück, aber in der Regel musst du noch mehr als die anderen tun.
Das hatte ich mir nämlich hier aufgeschrieben. Spannende Erkenntnis, Führungskräfte müssen mehr investieren.
Ja.
Um eine bessere Kooperation hinzubekommen.
Ja, ja. Und das ist der Fluch unter Anführungszeichen. Mhm. Warum ist das so? Ja, also die anderen, wie soll ich sagen, die sind ja oft schon zufrieden, wenn sie dich einfach imitieren. Aber übertrumpfen müssen sie dich ja wirklich nicht mehr und muss man auch nicht erwarten, ehrlich gesagt. Also alle unsere Forschung zeigt, wenn du als Führungsperson vorangehst, musst du so viel wie möglich kooperieren, um das zu zeigen. Und du musst mit der Frustrationstoleranz leben können, dass sie nicht immer hundertprozentig gematcht wird, dein Kooperationsniveau. Und ich stelle das tatsächlich auch fest, das ist in vielen Fällen so, in vielen Arbeitsteams, dass man sagt, naja, also der bemüht sich wahnsinnig da vorne, nicht alle ziehen nach, aber damit musst du umgehen können. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du als Führungskraft nicht geeignet. Ich habe aber gesagt, das ist auch Segen einer Führungskraft, denn was ist die Alternative? Die Alternative ist, du gibst ein schlechtes Beispiel und dann ist es eine Illusion, dass deine Teammitglieder kooperativ darauf reagieren. Das heißt eigentlich nichts anderes, wie dass du für den Erfolg deines Teams durch diesen Faktor, Führung durch Beispiel geben, dass du durch diesen Faktor auch tatsächlich zum Erfolg sehr viel beitragen kannst, weil du sicher sein kannst, dass die allermeisten Menschen dein Beispiel nachahmen werden. Ein schlechtes Beispiel wie ein gutes Beispiel. Und damit ist es doch eigentlich klar, dass das gute Beispiel sehr viel attraktiver ist. Denn damit profitierst selbst du als Führungskraft, dass deine Gruppe relativ erfolgreich ist. Und das wissen wir. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Spannendem. Das wissen wir aus der arbeitsmarktökonomischen Forschung, dass kooperativere Leute sogar davon profitieren, dass sie häufiger dann im Unternehmen auch aufsteigen können. Das widerspricht völlig dem, was ich bei ganz, ganz vielen Menschen in der Öffentlichkeit, mit denen ich spreche, wahrgenommen wird, die sagen, naja, also nach oben kommt man in der Firma nur, wenn man die Ellenbogen ausfahrt und nur an sich denkt und die anderen ausbeutet und irgendwie alles für sich reklamiert ständig und so weiter und so fort. Die Arbeitsmarktforschung zeigt, dass das, natürlich gibt es die Fälle, müssen wir nicht reden, ja, gibt es alle, aber sie zeigt auch, dass kooperativere Leute bessere Aufstiegschancen haben und damit sogar sich selber einen Gefallen tun, wenn sie das sind. Warum ist das so? Wenn man länger darüber nachdenkt, ist es eigentlich gar nicht so überraschend. Wir leben in einer sehr arbeitsteiligen Gesellschaft, wo viel Spezialisten auch sind, aber gleichzeitig auch Generalisten notwendig sind. So. Jetzt habe ich sehr komplexe Aufgabenbereiche und wenn ich viele Menschen miteinander koordinieren muss, dann hilft es jemanden zu haben, der mit Leuten kann, um es jetzt salopp auszudrücken, der Kompromisse finden kann, der Konflikte entschärfen kann. Das sind üblicherweise kooperative Leute, ja, die sagen, okay, ich verstehe dich, müssen wir schauen, dass du auch was davon hast zum Beispiel, dass wir einen Ausgleich finden in den Interessen beispielsweise. Das ist jemand, der empathisch und vertrauensvoll ist, also der nachvollziehen kann, wo es gerade hakt, wo denn das eigentliche Problem ist, der auch mal einen Vertrauensvorschuss geben kann. Und davon profitiert deine Arbeitsgruppe, weil du damit sehr, sehr viel effizienter zusammenarbeiten kannst, klarerweise. Und wenn man so versteht, und viele unserer Wissensgesellschaftstätigkeiten haben genau diese Art von mehr Dimensionen aus verschiedenen Perspektiven, dann ist es eigentlich klar, dass diese Leute für Unternehmen wahnsinnig wertvoll sind. Ja, und dann natürlich möchtest du wertvolle Leute irgendwie, irgendwann werden sie auch davon profitieren können.
Ja. Du hast gesagt, du hast zwei Faktoren, genau. Ein Faktor, ja, aber das ist ja wichtig, gerade für die Führungskräfte, das nochmal als Zusammenfassung. Leider müsst ihr, ich will eigentlich das Wort müssten nicht verwenden, aber leider müsst ihr mehr investieren, damit eben am Ende auch mehr Kooperation entsteht. Und ich glaube, dann verstehen auch Menschen, wenn du in eine Führungsposition gehst, dann solltest du auch ein gutes Menschenbild haben, weil wenn du ja noch mehr tun musst für die Kooperation, dann kann es ja nicht sein, dass du Menschen misstraust, ja, ne? Sondern du brauchst ja dieses... Ja. Dieses gute Menschenbild, hey, die Menschen geben schon ihr Bestes. Genau. Aber ja, jetzt kommt noch dein anderer Faktor,
danke,
den du nennen möchtest.
Der zweite ganz große, wichtige Faktor ist praktisch sowas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl oder Gruppenidentität, kannst du auch heute sagen. Bitte, ich rede jetzt nicht von Gruppenidentitätspolitik in keinster Weise, überhaupt nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass ich mich als zugehörig in einer bestimmten Gruppe wahrnehme tatsächlich. Das ist ja das schlicht und einfach der Grund, warum viele Unternehmen mal so Identity-Building machen, irgendwie Maßnahmen, warum sind wir überhaupt da? Ich habe vorhin betont, klare Zielsetzungen sind wichtig für Kooperation. Auch das schärft bereits die Identität. Es muss uns klar sein, wofür wir stehen wollen, was wir tatsächlich erreichen wollen. Gruppenidentität im einfachen Fall könnte sein, wenn wir beide Bayern München-Fans sind, dann werden wir in der Regel kooperativer miteinander umgehen, als wenn du zufällig dem BVB die Daumen drückst irgendwie. Also Gruppenidentität kann ganz viele einfache Dinge sein, aber das ist der Grund, warum wir uns praktisch, wir sind die Gruppe, ja, die Gruppe Powerful irgendwie in der Firma oder so. Die ersten Experimente dazu sind ganz, ganz witzig eigentlich, die diese Forschung gemacht haben von Sozialpsychologen. Die haben Gruppenidentität über Vorliebe zu Bildern ganz einfach definiert. Ob jemand Bilder von Paul Klee oder Wassily Kandinsky besser findet, haben sie gesagt, oh, sag mir doch bitte, welches von den zwei Bildern gefällt dir besser? Und dann haben wir gesagt, und jetzt hast du mit jemandem zu tun, der mag den gleichen Maler wie du irgendwie, dann werden die Leute kooperativer, versus du hast jemanden mit zu tun, mit der das andere, der den anderen Maler bevorzugt, dann werden die Leute etwas weniger kooperativ. Das wird, lass mich gleich einen wichtigen Punkt ansprechen. Das wird bei vielen Menschen missverstanden, wie als ob, wenn ich eine Gruppenidentität hätte, ich sofort irgendwie feindlich gegenüber anderen Gruppen eingestellt wäre. So kompetitiv, Ellenbogen raus gegenüber der anderen Gruppe, destruktiv vielleicht sogar. Kannst bis an Kriegsfälle denken insgesamt. Die Fälle mag es mal geben, aber für mich ein nettes Beispiel ist immer die Schweiz, um ganz ehrlich zu sagen. Also die Schweiz ist ja bekannt dafür, dass die einen relativ hohen Nationalstolz haben, die Schweizer. Die haben auch ganz viele Fahnen vor ihren Flaggen und die haben eine extrem hohe nationale Gruppenidentität, um jetzt mal die Nation zu nehmen. Aber die Schweiz fällt jetzt nicht seit 700 Jahren besonders als kriegstreiberischer Staat auf irgendwie. Also ich versuche jetzt absichtlich ein einfaches Beispiel zu holen, wo jeder sieht, Moment, das eine bedingt nicht notwendig das andere. Ich betone es aber deswegen, weil viele Leute diesen Schluss sofort ziehen. Ja, also insbesondere auch Diskussionen, die ich mit manchen Leuten in Bonn schon hatte, die sagen jetzt, weißt du, also Nationalidentität, das können wir überhaupt nicht brauchen, weil wir wollen ja nicht wieder Krieg führen. Also den Schritt muss man erstmal machen. Also so weit, es geht nicht automatisch von vorne nach hinten. Diese Gruppenidentität ist nichts anderes wie etwas, wie dass du schauen musst, dass wir uns zusammengehörig fühlen, weil dann fällt es leicht auch mal den extra Meter zu gehen für den Kollegen, der in dem Moment halt noch nicht gegangen ist. Das ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Aber jetzt kann man ja jetzt hast du ja die Gruppenidentität, die kann man ja auf verschiedenen Ebenen vollziehen. Ne? Du kannst jetzt vom Land ausgehen, du kannst vom Unternehmen ausgehen, du kannst von ethnischen Gruppen ausgehen und. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, wir haben ja momentan das Problem in der Politik, in Unternehmen, dass ja nicht so viel miteinander kooperiert wird. Kann es auch sein, weil wir jetzt immer mehr ja diese Lagerbildungen haben. Also der eine ist für die Wärmepumpe, der andere ist dagegen. Ja. Der eine ist für mehr Steuern, der andere ist dagegen. Das auch vielleicht ein Problem sein kann, weil man sagt, hey, ich gehöre jetzt den Grünen an, deswegen darf ich jetzt gar nicht mit dem anderen kooperieren, weil sonst, was sagen denn dann meine Mitstreiter? Ist das so ein Problem, diese Lagerbildung bei so thematischen Problemen?
Antwort ja. Ganz traurig. Ich muss gar nicht mehr dazu sagen. Ende des Satzes sozusagen, aber jetzt sage ich doch ein bisschen noch was dazu.
Und vielleicht auch, wie wir es schaffen von diesen Lager, also ich weiß nicht, ob du jetzt als Volkswirt etwas auch dazu beitragen kannst, wie wir es wieder schaffen, von diesen Lagerbildungen dann wegzukommen und zu sagen, hey, es geht ja um die Wärmepumpe.
Ja.
Und wenn wir jetzt alle miteinander kooperieren würden, miteinander, würden wir vielleicht eine gute Lösung finden, dass wir das mit der Energie und mit dem Klima noch hinbekommen.
Also ich glaube, da habe ich keine Lösung, sonst ja.
Das sind dann eher die Soziologen dann.
Ja. Na, möchte gar nicht so sagen irgendwie. Also ich glaube, wir kämpfen alle ein kleines bisschen damit. Also lass mich praktisch.
Aber erstmal deinen anderen Punkt.
Genau. Lass mich mehr. Das ist eines der Probleme unserer Zeit tatsächlich. Je mehr zersplitterte Gruppenidentitäten wir haben, umso mehr heißt wir gegen die. Die Gewinner der Energiewende versus die Verlierer der Energiewende. Die Gewinner von Gendern und die Verlierer von Gendern. Die Gewinner von irgendwas und so weiter und so fort. Also was wir theoretisch, und das ist aber leider abstrakt noch, weil es praktisch so unglaublich schwierig ist, was wir theoretisch brauchen, ist eigentlich eine übergeordnete Identität. Schau mal, wir könnten uns doch beide sozusagen, also lass mich es einfach versuchen, bitte. Es ist so einfach, es ist gar nicht praktikabel, als eine Lösung jetzt erscheinen soll, aber damit die Idee klar ist. Du unterstützt Borussia Dortmund und ich unterstütze Bayern München. Als Beispiel jetzt mal.
Für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist nicht so, aber ja.
Danke.
Ich bin halt ein großer FC-Fan hier in Köln.
Oh, entschuldige. Ja, okay. Super. Also ich bin tatsächlich Bayern-Fan. Das mag jetzt
genau,
schon.
Ich nehme jetzt den Dortmund-Fan.
Schon ein paar Sympathiepunkte gekostet haben. Na, wie auch immer. Gemeinsam verbindende Identität könnte doch bereit sein, dass wir sowas wie Fußballfans sind und diesen Sport mögen und spannend finden. Und du hast völlig ohne Probleme unterschiedlichen Teams die Daumen drücken können. Und es gibt ja ganz viele, also wenn meine Frau nicht Fußball schauen, dann hält sie immer zum Gegner von Bayern München irgendwie. Das macht auch den Abend viel lustiger irgendwie. Und sie freut sich dann, wenn ich gewinne, unter Anführungszeichen, aber ich finde es auch lustig, wenn sie mal sozusagen, also der Gegner gewinnt. Das hat ja durchaus auch was Verbindendes auch. Und Ehen, die gut funktionieren sowieso. Aber das ist das, was ich damit abstrakt jetzt meine. Wir brauchen im Grunde auch im politischen Bereich, glaube ich, wir gegen die Grüne, gegen CDU und die gegen die SPD und X und Y. In Summe wäre schon brutal wünschenswert, wenn wir zuerst einmal denken würden, wir wären deutsche Politiker, die für Deutschland im Grunde versuchen sollen, konstruktive Lösungen zu finden. Das ist ja ganz interessant, wenn man jetzt zurückblickt. Die Pandemie ist ja was wahnsinnig Polarisierendes gewesen. Aber in den ersten Wochen der Pandemie ist in fast allen Staaten der Welt, hast du einheitliche parlamentarische Beschlüsse über alle Parteigrenzen hinweg bekommen, dass wir bestimmte Maßnahmen setzen müssen. Die waren von Staat zu Staat unterschiedlich, aber in fast allen Staaten hast du gesehen, da hat nicht die Regierung gegen die Opposition gestimmt. Überhaupt nicht. Sondern da war das Problem jetzt nicht, dass SPD und CDU gegen Grüne und FDP oder irgendwas sind, sondern da war das Problem, wir brauchen eine Lösung, damit wir unser Überleben gescheit sichern und das Zusammenleben irgendwie gestalten können. Das war in Österreich auch so. Und dann nach ein paar Monaten hat es angefangen, in Österreich war es dann so, dass die FPÖ erstmal gesagt hat, na, aber für die Maßnahme finden wir jetzt gar nicht gut. Aber zuerst, in den ersten Wochen und Monaten, war das vollkommen einstimmig tatsächlich. Und das ist das, was ich damit eigentlich so ein bisschen im Kopf habe. Über alle Parteigräben hinweg war das eine Situation, die uns gezeigt haben, hier müssen wir an einem Strang ziehen, um tatsächlich eine gemeinsame Lösung zu schaffen. Und ich bedauere es bis heute, dass dieser Wunsch, dass man nach gemeinsamen Lösungen findet, nach wenigen Wochen und Monaten dann praktisch tatsächlich wieder im parteipolitischen Hickhack irgendwie untergegangen ist. Aber das habe ich im Sinn, wenn ihr davon spreche. Also bitte jetzt keine neue Pandemie, damit wir diese Wochen wieder haben. Überhaupt nicht. Aber das habe ich im Sinn, wenn ich darüber spreche. Wir brauchen sowas wie eine übergeordnete Identität, die uns tatsächlich hilft. Das ist ja auch, gehen wir ins Unternehmen zurück. Wir sprechen viel über Führungskräfte. Wenn ich jetzt in der Produktionsabteilung versus die Marketingabteilung bin, dann kann ich natürlich als Führungskraft schauen, also ich muss meine Marketingabteilung so aufsetzen, dass ich mehr Geld kriege und bessere Kampagnen fahren kann. Und als Produktionsabteilung kann ich sagen, Mensch, diese blöde Marketingabteilung, wofür brauchen wir ein blödes Geld? Das wäre viel gescheiter, wir hätten da einen neuen Fuhrpark oder irgendwas. So kann man es machen, ja. Aber die übergeordnete Identität muss sein, unser beider Wohlergehen hängt davon ab, dass wir als Unternehmen in Ganzes erfolgreich sind, logischerweise. Und da, finde ich, hilft ganz viel, und das haben wir auch zum Teil in der Studie von uns gesehen, wenn man abteilungsübergreifend mehr miteinander spricht, dass man sieht, weißt du was, eigentlich sitzen wir im selben Boot. Weil dieses Denken, dass wir gegen die, diese Abteilung gegen die andere Abteilung, ist natürlich dann besonders leicht, wenn dir die anderen vollkommen fremd sind, wenn du denkst, okay, wozu haben die so viel oder sowas. Das geht viel, viel besser, wenn du miteinander in Verbindung trittst, tatsächlich. Und Kooperation, das beschreiben wir im Buch minimalst, nur ganz kurz. Kooperation zeigt sich, hängt auch besser da, gelingt auch dann besser, wenn man mehr miteinander spricht und sich austauscht.
Gut, ihr habt noch andere Faktoren. Was ich noch spannend fand, ist der Begriff Reziprozität. Also wie du mir, so ich dir. Wie wichtig ist das, dieses Element zu haben, dass ich sage, hey, wir sind jetzt ein Team in einem Unternehmen, alle geben 50% oder alle geben 100% zu diesem Projekt bei, nur einer nicht. Also es geht ja bei 1 gegen 1, das ist eher einfacher, wenn der eine 100% reingibt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der andere auch die 100%.
Absolut.
Aber da sind wir dann wieder bei diesem Vertrauensvorschuss. Ne? Weil, auch. Oder wie würdest du dieses Element noch beschreiben?
Das, wie du mir, so ich dir, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir nennen das konditionale Kooperation oder bedingte Kooperation. Das ist das, was hinter wie du mir, so ich dir steckt. Also, viele Leute, wir auch, können zeigen, die Bereitschaft, dass du kooperierst, steigt, wenn du erwartest, dass ich kooperiere, Vertrauensvorschuss, oder wenn du siehst, dass ich kooperiere. Aber es reicht bereits auch schon die Erwartung. So, das ist jetzt eine gute Botschaft, weil wenn du eine positive Erwartung hast, der macht es ja. Der zieht schon am Strang, der krempelt die Ärmel hoch. Dann machst du das selber auch schon. Und dann sehe ich das und denke mir, hey, super, wenn der das macht, dann sollte ich das auch machen. Also das ist so wie eine Spiegelung irgendwie. Gleichzeitig aber ist dieses wie du mir, so ich dir oder Reziprozität ein unglaublich wichtiger Schutzmechanismus, den man häufig übersieht. Der schützt dich nämlich vor Ausbeutung. Es ist so. Wenn ich wirklich partout nicht mitziehe und du ständig irgendwie vorangehst und ziehst den Karren und du gar nichts, dann denkst du, weißt du was, also irgendwie jetzt reicht es dann langsam. Ja. Und das ist sehr, sehr positiv. Manche Leute finden das negativ, aber das ist es nicht. In unserer Welt gibt es vielleicht eine Mutter Teresa und dann gibt es vielleicht eine Handvoll andere Leute, von denen wir erwarten, was auch immer passiert, ich kooperiere. Okay, schön. Aber der normale Mensch macht das ein bisschen anders. Der normale Mensch macht das so, wenn die anderen das auch tun, dann bin ich wirklich happy, das auch zu tun. Aber ausbeuten lasse ich mich über lange Sicht nicht. Und das steckt auch drin, in wie du mir, so ich dir. Das ist im Übrigen nicht gemeint im Sinne von, wenn du böse zu mir bist, dann ich auch. So ist es nicht irgendwie, aber praktisch, ich versuche mich schon ähnlich auch anzupassen, wenn du freundlich bist. So, das ist für mich immer am wichtigsten drin. Wenn du kooperativ und mir entgegenkommen bist, dann muss ich das auch sein. Also nicht müssen im formalen Sinne, sondern mehr alleine moralische Verpflichtung gibt es für viele Menschen dann. Und das klappt sehr. Und aber wie gesagt, das schützt einen auch, weil irgendwann sagst du, danke, jetzt ist es genug.
Und welche Ableitungen würdest du jetzt aus deinem, also in deinem Buch hast du ja unfassbar, oder in eurem Buch habt ihr ja unfassbare viele Studien und in dem Sinne viel Theorie in dem Sinne, weil das ja viele auch Laborstudien sind und. Welche Ableitung würdest du jetzt nehmen für Führungskräfte, für Teams, für Unternehmen? Wir hatten das schon als Führungskraft, hey, es ist leider der Fluch, du musst ein bisschen mehr investieren. Wir hatten auch schon, als Führungskraft brauchst du doppelten, dreifachen, vierfachen Vertrauensvorschuss, weil du kannst immer enttäuscht werden, aber du musst eben mehr geben. Welche Ableitungen hast du vielleicht noch für die Unternehmen, für die Teams, für die Führungskräfte? Was braucht es jetzt, damit Kooperation im Unternehmenskontext gelingt?
Also auch klare Regeln, klare Ziele.
Ja, das hat mir stimmt.
Genau. Auch die Ziele.
Heißt auch klare Ziele, Wirksamkeit zeigen, weil ich hatte das so ein bisschen aus dem Buch mit rausgelesen. Ich als Mensch muss doch jetzt wissen, okay, ich könnte jetzt $2 für mich bekommen, kurzfristig, aber ich kann auch die $2 investieren und bekomme langfristig daraus $6.
Ja, absolut. Auch also Kooperation hat ja immer auch diesen zeitlichen Aspekt faktisch, weil du siehst ja nicht immer gleich die Früchte der Kooperation. Mach's ganz einfach, wenn wir gemeinsam ein Haus bauen würden, dann steht's ja nicht gleich da, sondern wir sehen nach und nach, Ziegel für Ziegel, geht's nach oben und irgendwann hat's ein Dach, tatsächlich. Und das ist dann eben mehr, weil allein hätte man es vielleicht nicht geschafft oder nicht in der Größe beispielsweise. Also diesen Aspekt gibt's, glaube ich, immer, kann man relativ schnell sehen. Also wir brauchen klare Ziele, wir brauchen klare Regeln. Bei den Zielen richtig, ja, es muss auch irgendwie erkennbar sein, das zahlt sich auch aus. Denn Kooperation wird ja unsinnig, wenn wir einfach versuchen zusammenzuarbeiten, aber es kommt nie was raus, dann bitte trennen wir uns besser. Ja. Das ist ja vollkommen klar. Und das ist auch völlig okay. Das ist ja nicht schlimm. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir brauchen sowas wie durchaus positive Anreize, das ist klar. Wir brauchen auch sowas wie Feedback-Mechanismen, wenn ich jetzt mal nicht von negativen Anreizen sprechen darf, denn jede Form von hoch zu, das und das hätte man anders vorgestellt, ist ein Feedback-Mechanismus faktisch. Und da muss ich klar und schnell reagieren tatsächlich. Also ich kann das nicht laufen lassen über Monate und über Jahre, weil damit zerstöre ich auch die Motivation der anderen Leute, die noch kooperativ tatsächlich im Team sind. Ich brauche sowas wie eine Gruppenidentität, versuchen zusammenzufassen, dass die Leute wirklich an einem Strang ziehen, dass sie sich wirklich dass sie sich identifizieren können mit dem, was wir tatsächlich hier produzieren, was auch immer das jetzt ganz genau ist, ob das eine Dienstleistung, ein Produkt oder sonst irgendwas tatsächlich ist. Also das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Was wir noch nicht besprochen haben, lass uns aber da kurz einfach drauf eingehen, ist auch sowas wie Mitbestimmung. Bei allen Entscheidungen, wo Menschen betroffen sind, sollte eine Führungskraft mit den Menschen sprechen. Das heißt jetzt nicht Basisdemokratie im Sinne von, jetzt lasse dann meine Teammitglieder abstimmen, wie wir es gern hätten. Aber du solltest hören, wie die dazu stehen. Wenn sie das eh so sehen, hurra, ist eh schon erledigt. Wenn sie es nicht so sehen, musst du versuchen zu erklären, warum du das jetzt so machen möchtest insgesamt. Und eine gute Führungskraft würde immer die guten Argumente auch berücksichtigen, um die Strukturen leicht zu ändern. Das ist völlig klar. Also wenn du, sobald du als Führungskraft glaubst, du hast ohnehin die Weisheit mit dem Löffel als einziger gefressen auf der ganzen Welt, ja, dann musst du auch gar nicht mehr fragen. Und das hört dann auch schnell auf. Dann sprechen Leute auch nicht mehr mit dir. Also Leute geben dir ja nur als Führungskraft dann auch Feedback, wenn du sie fragst, wie stehst du dazu, wenn sie irgendwann einmal die Erfahrung machen, dass du auch tatsächlich was draus machst. Dass du es also wirklich berücksichtigst. Und das ist einer der Faktoren, die tatsächlich gute Führungskräfte auch auszeichnet, dass sie versuchen, diese auch wichtigen Perspektiven, die die Teammitglieder haben können, zu integrieren in Lösungskonzepte der Zusammenarbeit. Und auch das ist was ganz, ganz Wichtiges. Dass die Führungskräfte auch ein Klima der Vertrauensvorschusses haben müssen. Das ist deswegen zum Beispiel auch wichtig, um ein Beispiel zu nennen, irgendwie, wenn du kein Vertrauen mehr hast, dann hörst du auch nie mehr die Kritik, die wichtig wäre, wo du deine blinden Flecken plötzlich hast. Also das Schönste finde ich immer, wenn in meinen Team-Meetings mir jemand sagt, du Matthias, das sehe ich jetzt ganz anders als du, und zwar so. Das ist ja nicht ganz ohne. Ja, da sitzt da ein junger Postdoc drin und sagt dem Direktor am Max-Planck-Institut, aber das sehe ich ja gar nicht so irgendwie. Und ich muss sagen, ich bin da immer glücklich in diesen Momenten. Manchmal ist es so, dass ich dann glaube, gute Argumente zu haben, das wird nicht was ändern, sondern sage, nein, ich glaube, das wäre der richtige andere Weg. Aber es gibt Momente, wo man dann sagt, was war es eigentlich, das überzeugt mich jetzt und das machen wir ab jetzt dann so wie du das tatsächlich gesehen hättest. Und das ist ein wahnsinniger Vertrauensbeweis, dass die Leute aufstehen und sagen, ich sehe es anders, weil sie nicht befürchten müssen, du bist jetzt jemand, der ihnen dann den Kopf abhaut, weil sie dir widersprechen und nicht dem großen Guru da oben huldigen. Das fällt vielen Führungskräften, glaube ich, schwer, aber das musst du aushalten können.
Ja. Ein Begriff, der ja da dann eine Rolle spielt, ist ja psychologische Sicherheit. Ne? Dass jetzt in dem Fall dein Mitarbeiter sich so sicher fühlt, dass er dir die Frage, dieses Feedback geben kann, genau. ohne negative Konsequenzen zu erfahren.
Exakt.
Weil wenn er danach gekündigt wird, dann wird sich keiner mehr trauen. Das ist ja
logisch.
Genau. Ja, aber ganz viele Menschen fühlen sich ja aktuell auch nicht so sicher. Ja. Ne? Die haben ja Angst sozusagen ne? und denken, oh Gott, wenn ich jetzt was frage oder wenn ich jetzt etwas falsch mache, dann bin ich mein Job los oder dann mag mich die Führungskraft nicht mehr. Ne? Also da spielt ja auch ganz viel psychologische Sicherheit eine Rolle.
Vollkommen.
In dem Beispiel.
Ja. Und das hat einfach ganz viel damit zu tun, wie du Beziehungen aufbaust und wie du auf die Leute zugehst, ob du auch verlässlich bist, im Sinne von verlässlich, wenn du sagst, schau zu, du kannst mir das auch sagen, wenn du das anders siehst und mach das auch und dann darf es nicht passieren, dass plötzlich irgendwelche Köpfe rollen. Ja. Das ist völlig undenkbar, dann hörst du nie wieder irgendwas. Da gibt es sogar ökonomische Theorien dazu, die so, a theory of yes man heißt es.
Also was hat es damit auf
sich? Ja, das ist ganz einfach. Das ist eigentlich so anders wie, ganz viele Führungskräfte wollen nur Abnicker neben sich haben, irgendwie, weil sie sich dann glücklich fühlen irgendwie. Ja, Boss, natürlich, hast recht. Also ich glaube, so kommt man nicht allzu weit.
Ja. Damit, Matthias, sind wir schon am Schluss angekommen. Du weißt, wir haben eine abschließende Frage. Du hattest sie damals auch beantwortet, aber damals ging es ja noch um dein erstes Buch, beziehungsweise das Buch, was wir besprochen haben, was auch eine Podcast-Folge ist. Also kann ich sehr empfehlen, worauf es ankommt im Berufsleben, also wie Menschen ticken. Super spannend. Da war übrigens Kooperation ja auch ein Unterkapitel auf jeden Fall. Deswegen konnte ich das ein oder andere hatte ich nochmal gelesen. Unsere Abschlussfrage ist ja nicht mehr, sondern anders. Ja, wir müssen nicht mehr machen, sondern anders machen. Stell dir vor, du hast jetzt die Handynummer von allen Mitarbeitenden und Führungskräften in den Unternehmen. Du könntest denen jetzt eine Nachricht schicken. Was würdest du dir von uns, von denen wünschen, was wir in Zukunft anders machen sollten, wenn es um das Thema Kooperation geht? Gibt es da etwas, wo du sagst, hey, lass uns das angehen, lass uns das anders machen?
Also ganz spontan soll ich antworten. Ich glaube, das ist immer Zweck dieser Frage jetzt. Und ganz spontan würde ich sagen, gebt mir Vertrauensvorschuss. Also ich habe ein brutal positives Menschenbild. Also lass mich das ausführen. Mein Doktorvater sagt immer, Matthias, wenn man deine Bücher liest, denkt man, die Welt ist einfach super. Also da kommen diese Intrigen nicht vor. Da kommen diese dunklen, schwarzen Seiten des Lebens nicht vor. Sage ich, ja, Manfred, ich kenne die alle. Ja, ich weiß das. Aber das ist nicht meine Vorstellung, wie das Leben funktionieren sollte. Mhm. Ich möchte zeigen, dass wir mit diesen positiven Botschaften, wann funktioniert Kooperation, was brauche ich, um Vertrauen zu bilden, welche Rolle spielt das Elternhaus, welche Rolle spielen Führungskräfte dabei beispielsweise? Das hätte ich gerne. Und das würde diesen Einfluss hätte ich gerne, dass ich da irgendwie was weiterbringe, dass die Leute sagen, wow, echt, so können wir echt besser zusammenleben und auch erfolgreicher zusammenleben. Und darum wäre die spontane Antwort, gebt es den Leuten einen Vertrauensvorschuss, die können das schon irgendwie.
Und was würdest du aber Menschen jetzt mit dem auf den Weg geben, die jetzt, ich kann sie mir bildlich vorstellen, die sagen, ja, der Matthias hat ja gut reden. Vor einem Jahr habe ich das auch gemacht und wurde bitter enttäuscht. Ne? Oder ich habe es 2-3 Mal gemacht.
Ja.
Es gibt ja immer die Einzelfälle.
Natürlich.
Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben, die sagen, hey, ich habe es versucht, ich wurde 2-3 Mal enttäuscht und das hat mich richtig traurig gemacht, richtig frustriert und seitdem bin ich eben vorsichtiger und bin nicht mehr so schnell im Vertrauensvorschuss. Was würdest du diesen Menschen dann mit auf den Weg geben?
Das ist schwierig, also und die Erfahrungen gibt es leider natürlich, wir haben alle solche Menschen. Ich versuche es jetzt aus meinen eigenen Erfahrungen und Geschichte einfach zu beantworten, deine Frage. Es gibt Menschen, wo du einfach immer wieder enttäuscht wirst und du denkst, hey, komm, jetzt ehrlich, ich habe alles gemacht, dass es gut läuft und du lässt mich wieder hängen. Von denen Menschen muss man sich trennen, ist mein Eindruck. Das ist fürs Leben, Zusammenleben und Zusammenarbeiten einfach auf Dauer nicht tragbar, weil du ständig enttäuscht wirst. Aber es gibt ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Menschen, mit denen klappt's. Und die musst du suchen. Die findest du nicht immer gleich.
Und das ist aber auch immer noch die Mehrheit, was ihr in eurer Forschung zeigen konntet. Ne?
Eindeutig.
Das hast du ja ganz am Anfang gesagt, mehr Menschen wollen kooperieren als andere.
Ja, eindeutig. Ja. Also es ist völlig klar. Also darum bin ich ganz positiv. Also es gibt die Leute, du musst sie nur suchen. Und ich finde immer, entschuldige, das klingt vielleicht hart, aber ich möchte mich mit Menschen umgeben, die auch kooperativ sind und auch vertrauensvoll sind irgendwie. Und wenn ich in einem von 20 mal irgendwie auf die Nase falle, dann kann ich damit leben. So ist das Leben leider. Und auch dazu kommt einfache Antwort, gib jemand noch eine zweite Chance, aber irgendwann dann ist danach ist auch mal genug. Irgendwie man kann auch mal einen schlechten Tag haben zum Beispiel. Also das gilt ja für einen selber auch. Darum vielleicht nicht sofort aufgeben. Das ja, und das ist ein bisschen wie mit den Führungskräften. Du musst mehr tun wie die anderen. Ja, es ist leider so. Und du darfst nicht gleich das als Enttäuschung empfinden, wenn die nicht 100% mitziehen, sondern vielleicht nur 90% irgendwie. Und als Führungskraft wirst du das häufig sogar so haben. Also das ist nun mal so. Da musst du glücklich sein, dass sie irgendwie mitziehen. Das ist ein bisschen ähnlich wie ein Lehrer, der natürlich am meisten Feedback bekommt, wenn die Schüler begeistert wirklich was dazulernen, ganz toll. Und es gibt aber manche, die sind halt weniger motiviert. damit muss man leben können, sonst wirst du ganz unglücklich im Leben.
Nicht nur unglücklich, sondern ja auch im Kopf zu haben, unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft funktioniert ja nur durch Kooperation.
Ja, sonst würden wir weiter in Höhlen leben. Also das muss jedem klar sein. Wenn wir nicht die Fähigkeit hätten als Menschen miteinander, mit völlig wildfremden Leuten zusammen Ziele zu erreichen und uns aufeinander verlassen zu können, in vielen, vielen, vielen Fällen, ja, dann hätte man nicht das, was wir jetzt haben, sondern wir würden da irgendwo herumkriechen, irgendwo, ich weiß nicht, in Behausungen übelster Natur, würden überhaupt nicht wissen, was für Schönheiten der Globus und das Leben hat. Und darum ist das also nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern auch, ehrlich gesagt, auch die einzige Hoffnung für eine erfolgreiche Zukunft.
Was für Abschlussworte, Matthias. Du hast das Buch geschrieben, ihr habt das Buch geschrieben. Ich habe mich ja jetzt nur mit dir unterhalten. Der Titel ist Gemeinsam stark, Kooperation und Vertrauen, der Schlüssel zum Erfolg in Wirtschaft, Politik und Arbeitsleben. Wenn man mehr nachlesen möchte, denn wir haben hier und da ein paar Studien angesprochen, aber geht sehr in die Details. Also wenn man sehr Wissenschaft mag und auch sehr mal testen möchte, wie haben manche Menschen in Situationen reagiert. Also da gibt es echt wirklich eine Fülle an tollen Studien, die man sich durchlesen kann und nochmal mehr Faktoren, worauf es ankommt, dass Kooperation gelingen kann. Wir hatten schon eine frühere Podcast-Folge, da ging es eben darum, wie der Mensch tickt, worauf es im Arbeitsleben ankommt. Auch dazu hattest du ein Buch geschrieben. Alles findet man unter Matthias Sutter.
Ja, natürlich.
Matthias, vielen Dank für deine Zeit und für dieses, ja, fast, ich habe ja nicht an der Universität Köln studiert, aber ich fühlte mich eben so ein bisschen wie wieder ein Studierender, als ich all die anderen gesehen habe. Also vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Jonas, für die Einladung. Hat wie immer wahnsinnig Spaß gemacht.